Ich darf heute zu euch sprechen über ein tolles Thema und einen spannenden Text. Der Text ist ja wenig spannend im Markus-Evangelium. Und das Thema lautet Gebet. Gebet, eins der großartigsten Vorrechte, die wir haben. Ja? Es hat aber mal einer gesagt, wenn du einen Christen beschämen willst, frage ihn nach seinem Gebetsleben. Ich weiß nicht, wie es euch einzeln damit geht, ob ihr dem zustimmen würdet. Und es wäre auch nicht vermessen, wenn es so ist, zu sagen, nee, ich bin wirklich dankbar, wie Gott es gerade segnet. Dennoch, zumindest muss auch ich mich einreihen in die Gruppe von Geschwistern, die sagen, ich bin nicht zufrieden, wie es läuft, ich wünsche mir mehr. Und vielleicht du auch, dann hoffentlich auch, dass ein Streben und Bemühen dahinter ist. Genau, aber ich denke, jeder Christ wünscht sich eine tiefe und meistens auch eine tiefere Beziehung zu Gott im Gebet. Und gerade heute schauen wir in Markus 11, die Verse 20 bis 26. Und das ist eben eine dieser so bemerkenswerten Gebetsverheißungen. Und ich lese das jetzt einmal vor. Markus 11, ab Vers 20. Dort heißt's: Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Genau, das ist der Abschnitt, den ich heute mit euch betrachten möchte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zu so einem Abschnitt kommt in der Bibel. Also in meinem Herzen weckt das in der Regel doch eine tiefe Sehnsucht nach mehr davon, das zu erleben. Aber auch natürlich so das Bewusstsein, irgendwie ist das jetzt noch nicht so mein tägliches Erleben im Gebet. Und ja, dann gibt es da natürlich auch großartige Biografien und Geschichten, die uns allen zeigen, dass das, ich nenne es jetzt mal, funktioniert mit dem Gebet. Ja, dann liest man vielleicht, ja, das beste Beispiel ist wahrscheinlich hier Georg Müller, ne, der, ja, dessen Leben doch ganz besonders davon geprägt war, im Glauben zu leben, der dann irgendwann gesagt hat, okay, ich brauche kein geregeltes Einkommen, ich sag dem Herrn meine Not und er wird es den Geschwistern dann aufs Herz legen, zu geben, was wir brauchen. Und das hat dann ja nicht nur gereicht ja, für sein eigenes Leben, sondern um 5 Waisenhäuser hinzustellen, durch die in seinen Lebzeiten über 8000 Kinder hindurchgingen. Und ja, eine Aussage von ihm in seiner Biografie, da sagt er: Nicht einmal oder fünfmal oder 500-mal, sondern 1000-mal in den letzten 60 Jahren hatten wir weder in Bar noch in Lebensmitteln genug für auch nur eine Mahlzeit. Aber nicht ein einziges Mal hat uns Gott im Stich gelassen. Nicht ein einziges Mal haben wir oder die Weißen hungern müssen oder eines Guten gemangelt. Ja. Und auch hier wieder, wie bei diesem Text, also mir geht es so, ich lese das und dann weckt das einen Hunger und gleichzeitig auch: Wie soll das gehen? Wie komme ich dahin? Umso mehr war ich gespannt auf die Vorbereitung und bin schon auch froh an dem, ja, was darin einfach zu lernen ist, und hoffe, dass es in meinem Leben etwas zum Besseren bewirkt, und ich hoffe auch in dem von euch, dass es uns doch ein Stück weiterführt auf dem Weg, eine betende Gemeinde zu sein. Genau, so viel zur Einführung. Also im Vorbereiten habe ich mir aus diesem Abschnitt 8 Prinzipien für Gebet rausgearbeitet. 8 Stück. 7 davon drehen sich um den Punkt Gebet im Glauben, und einer, nicht minder wichtig, aber eben kann auf einen zusammengefasst werden, Gebet und Vergebungsbereitschaft, nenne ich es jetzt, was dann in den Versen 25 und 26 beschrieben wird. 8 Prinzipien zum Thema Gebet. So viel zur Einführung. Fangen wir an. Genau, also der Hintergrund mit dem Feigenbaum, für den, der es nicht mehr weiß oder nicht da war, wir stecken ja schon mitten in einem Abschnitt. Das ganze Kapitel fing an in Vers 1 mit dem Einzug in Jerusalem, Palmsonntag. Dann ab Vers 12 der nächste Tag, der damit beginnt, dass Jesus morgens auf dem Weg nach Jerusalem an einem Feigenbaum vorbeikommt. Dieser Feigenbaum hat viele, viele, viele Blätter und sieht deshalb aus wie ein besonders ungewöhnlich fruchtbarer Baum, aber er geht hin und findet gar keine Frucht. Und so verflucht der Herr diesen Feigenbaum, und nicht einfach, weil er sauer auf den Baum ist, sondern weil dieser Baum in diesem Moment symbolisch für das steht, was er in Jerusalem angetroffen hat. Ja? Viel Schein und kein Sein. Viel religiöser Schein, aber keine wahre Frucht. Und so verflucht er diesen Baum. Und das heißt dann in Vers 14, oder hieß in Vers 14, Jesus begann und sprach zu ihm, zu dem Baum: Es esse in Ewigkeit nie mehr eine Frucht von dir. Und dann auch noch der Zusatz: Und seine Jünger hörten es. Dann, ja, wendet sich der Text einem etwas anderem zu, der sogenannten Tempelreinigung, die schon inhaltlich verbunden ist mit der Verfluchung von diesem Feigenbaum. Aber in Vers 20 kommen wir nun eben wieder zurück zu diesem Baum. Ja, der nächste Tag ist eben vergangen. Nächsten Tag, der Herr und seine Jünger gehen wieder nach Jerusalem. Und auf einmal sehen die Jünger eben, dass der Feigenbaum, wie sie heißt, von den Wurzeln an verdorrt war. Der gestern noch in völliger Blätterpracht dastand, ist jetzt ein knochentrockener Baum. So, dass es scheinbar sofort ins Auge sticht. Die Jünger bemerken das. Sie hatten am Tag davor, hieß es ja, gehört, was Jesus sagte. Und Petrus ist mal wieder der Erste, der seine Gedanken zu Worten macht und sagt: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und nun macht der Herr, man könnte meinen, einen Gedankensprung. Ja, anstatt ihm jetzt zu erklären, ja, warum er das gemacht hat, antwortet er ihm: Habt Glauben an Gott. Man könnte sich ja natürlich fragen, warum. Ich denke, auf der einen Seite, es könnte sein, dass hier dass vielleicht dem Herrn Jesus auch das gerade am Herzen liegt, weil er hatte ja gesagt bei der Tempelreinigung: Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und es waren im Alten Bund sehr viele Gebetsverheißungen mit dem Tempel verknüpft. Dieser Tempel sollte nun bald weichen. Ja, der Herr hat gerade hier auch einen Fluch über ihn ausgesprochen, stellvertretend über diesen Baum. Und so wäre es von dem her vielleicht schon angebracht, dass das Thema Gebet jetzt dran ist. Aber mindestens dadurch ist es sinnvoll, weil Petrus hier doch eine gewisse Steilvorlage gibt. Denn seine Reaktion auf diesen knochentrockenen Baum ist: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Erstmal nur eine Feststellung, nicht wahr? Aber die Art, dass er das auf diese Art feststellt, bringt eben eine Einstellung zum Ausdruck, nämlich: Damit hätte ich nicht gerechnet, oder? Ich bin verwundert. Boah. Wenn wir jetzt natürlich Petrus am Tag vorher oder noch früher gefragt hätten, glaubst du, dass Gott Wunder tun kann, hätte er gesagt, jawohl, auf jeden Fall. Glaubst du, dass die Worte Jesu Macht haben? Jawohl, auf jeden Fall. Aber wenn er nun eben konfrontiert ist, dass Jesus ein Wort spricht und das dann eintrifft, dann sagt er, damit hätte ich nicht gerechnet. Und das führt eben nun zu dieser Unterweisung über Glauben. Denn was Petrus hier zum Ausdruck bringt, ist eben letztlich praktischer Unglaube. Und das ist, führt auch zum ersten Prinzip, das ich in diesem Text nennen möchte und sehe. Prinzip Nummer 1, bete mit Erwartungshaltung. Petrus bringt zum Ausdruck, obwohl er eigentlich an die Wunder macht, klar, er hat nicht gebetet, aber der Herr macht dann den Transfer auf Gebet und wir merken den inhaltlichen Zusammenhang. Jesus spricht ein Wort, aber scheinbar war da nicht wirklich eine Erwartungshaltung da, dass jetzt dementsprechend etwas passiert. Und das ist das Erste, was ich mir hierzu mitnehmen will und auch euch weitergeben möchte. Denn ich glaube, oder zumindest mein Herz wurde überführt. Also ich würde mich schon als einen bezeichnen, der sehr darauf bedacht ist, sich Zeit zum Gebet zu nehmen. Und das würde ich auch jedem nahelegen. Und wie es einer mal gesagt hat, wir tun auch gut dran, wenn wir wirklich bereit sind, uns diese Zeit aus den Rippen zu schneiden. Sie wird immer fehlen, aber wir müssen sie uns nehmen. Sie ist elementar wichtig. Aber wenn wir uns diese Zeit nehmen, dann ist die Frage, wie verbringen wir sie? Und ich musste schon mich hinterher fragen, wenn ich bete, bete ich wirklich mit der Erwartungshaltung, dass das jetzt etwas, also blöd gesagt, dass das was bringt, dass das was bewirkt? Oder um mein Gewissen zu befriedigen, ich habe meine Gebetszeit gehalten? Ja? Und nenne eben Anliegen an Anliegen an Anliegen, wo ich denke, ah, das sollte man tun und das und das und das und das. Ja. Aber wie sehr, und ich denke, das ist das Erste, was ich daraus lernen möchte, bewusst zu beten. Ja. Diese Gebetsanliegen nicht einfach nur runter zu aufzuzählen, wie so eine Wunschliste, sondern wirklich mich damit auseinanderzusetzen, mich auch zu fragen, erwarte ich Gottes Antwort auf dieses Gebet? Was für eine Antwort erwarte ich auf das Gebet? Und erst wenn ich das tue, kann ich ja hinterher auch schauen, kommt denn diese Antwort auf das Gebet? Klar, es gibt manche Dinge, die sind recht abstrakt. Herr, hilf mir zu mehr Gottesfurcht. Wobei ich schon sagen würde, wenn ich das regelmäßig bete, kann ich schon nach einem Jahr auch Rückblick halten und mich fragen, was hat der Herr getan? Und doch gibt es eben auch oftmals konkretere, wo ich mich schon am Abend fragen kann. Hat der Herr mein Gebet erhört? Woraufhin ich mich auch fragen kann, wenn nicht, warum vielleicht war es dem Herrn nicht wohlgefällig? Also das ist das Erste, was ich weitergeben möchte, bewusst zu beten mit Erwartungshaltung. Genau. Genau. Denn, das ist eben das Gegenstück zu dem, was Petrus hier zum Ausdruck bringt. Und was auch der Herr mitunter aussagt, wenn er antwortet, habt Glauben an Gott. Rechnet mit dem Herrn. Dennoch bin ich aber froh, dass der Herr eben nicht nur gesagt hat, rechnet doch mit Gott, sondern er sagt, habt Glauben an Gott. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Denn habt Glauben an Gott, das umfasst eben mehr als nur mit den Glauben, dass Gott mein Gebet hört. Sondern es erinnert uns schon auch daran, dass zu einem Gott wohlgefälligen Gebet zuallererst mal auch der Gott wohlgefällige und wahre Glaube an den wahren Gott gehört. Ja, das sei auf gar keinen Fall vergessen. Ohne Glauben an Christus. Es heißt in Römer 8,8, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und die im Fleisch sind, ist ein anderer Ausdruck für Menschen, die eben nicht an den Herrn Jesus im rettenden Sinne glauben und damit nicht unter seiner Gunst stehen. Sie können Gott nicht gefallen. Auf der anderen Seite heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5,1. Und dieser Friede ist natürlich die allererste Grundlage, um zu Gott zu beten. Und natürlich auf der einen Seite sagt das einfach aus, dass wir diese Verheißungen in Anspruch nehmen können, ist erstmal die Voraussetzung, dass wir wirklich bekehrt sind. Zum anderen aber auch, dass wir auch uns das immer wieder bewusst werden müssen. Wir hoffen darum, von Gott gehört zu werden, nicht weil wir heilig genug leben, sondern weil Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Darin liegt unsere Zuversicht zu Gott, von ihm wirklich angenehm und wohlgefällig zu sein, in reinen Kleidern dazustehen und freimütig beten zu können. Also, Prinzip Nummer 2, Glaube an den wahren Gott. Genau, also das war der erste Teil der Antwort des Herrn. Habt Glauben an Gott. Und nun folgt Vers 23. Ich lese nochmal. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Ja. Nun ist natürlich die nächste Frage, was hat es denn mit diesem Berg auf sich? Inwiefern ist das, können wir das symbolisch verstehen? Ich denke, wir sind uns alle einig, ja. Der erste Grund, weder der Herr Jesus noch seine Jünger haben jemals wörtlich einen Berg versetzt, weder durch Befehl noch durch Gebet oder anderweitig. Und wir sehen auch schon in Schriften aus biblischer Zeit, dass das auch damals schon eine symbolische Redewendung war. Ja, dass ein Berg zu versetzen symbolisch steht für etwas besonders Schweres bis Unmögliches. Und das führt mich zum dritten Prinzip, das ich hier sehe. Das möchte ich nennen, rechne mit Gottes Möglichkeiten. Ja, so ein, dass ein Baum, der noch in voller Pracht steht, nach einem Tag völlig knochentrocken ist von den Wurzeln an, ist das normalerweise möglich? Nein. Nicht im Rahmen dessen, wie die Natur normalerweise funktioniert. Und dass ein tatsächlicher Berg sich erhebt und wegbewegt, ist das normalerweise möglich? Nein. Also rechnen wir normalerweise nicht damit. Aber wäre es innerhalb der Möglichkeiten Gottes? Ja, oder? Sogar die Geschichte mit dem Berg. Und so lehrt uns das, lass uns rechnen mit den Möglichkeiten Gottes. Denn auch sonst, wie gesagt, bei dem Berg, wir haben keine Grundlage zu glauben, dass Gott jetzt von uns möchte, dass wir dafür beten, dass irgendein Berg irgendwo anders hingeht, das ist klar. Aber andere Gebete, die erscheinen uns manchmal ähnlich unwahrscheinlich. Und das sind oft allein schon solche Dinge, hier mein Verwandter X, für den ich schon lange bete, aber ich sehe da nichts und da ist so viel Ablehnung und ich habe so viel falsch gemacht. Alles suggeriert mir, dass das niemals passieren wird. Und auch hier fordert das eben von uns, rechne mit Gottes Möglichkeiten, nicht mit deinen. Lasst uns nicht unseren Glauben an die Erhörung daraus in erster Linie ziehen, dass das jetzt wahrscheinlich wirkt, dass das passiert. Also nicht nur in erster Linie, nicht daraus ziehen, dass es wahrscheinlich ist, sondern daraus, ob wir Grund haben zu glauben, dass Gott das tun will und wird. Lasst uns rechnen mit Gottes Möglichkeiten. Und einer hat mal da einen schönen, prägnanten Satz gesagt, menschliche Unmöglichkeiten sind Gottes Gelegenheiten. Gelegenheiten, sich zu verherrlichen. Also das war Prinzip 3, rechne mit Gottes Möglichkeiten. Das vierte, was ich auch hierin sehe, möchte ich nennen, du kannst Gott nicht zwingen. Und das leite ich daraus ab, dass auf diesen Abschnitt hier sich eine gewisse Bewegung innerhalb der Christenheit, also eigentlich ziemlich genau auf diesen Abschnitt, stützt. Denn, ich meine, wir müssen natürlich sehen, der Herr sagt hier, wenn du ein Gebet in festem Glauben sprichst, dann wirst du das Erbetene bekommen, oder? Also das ist schon sehr absolut, was hier steht. Wenn du das sprichst und in deinem Herzen nicht zweifelst, sondern glaubst, dass es passiert, so wird es zuteil werden. Und dann sagt er sogar noch, was immer er sagt. Das ist schon sehr absolut, was der Herr hier sagt, oder? Und das ruft natürlich die Fragen auf, ist das wirklich so absolut zu verstehen? Kann ich alles bekommen, was immer ich sage? Ja, und eine jetzt nicht kleine Gruppe in der Christenheit würde sagen, ja. Die Bewegung nennt sich Wort des Glaubens oder auf Englisch Word of Faith. Und gibt natürlich auch in verschiedenen Extremen, aber das geht so weit. Also erstmal wird der ganze Glaube schon, also dreht sich um diesen Punkt, dass ich letztlich durch genug Glauben das von Gott bekomme, was ich mir wünsche. Das geht so weit, dass dann oft wirklich gesagt wird, es ist schlecht zu beten, dein Wille geschehe. Denn damit bringst du der Unglaube zum Ausdruck. Allein darin kippt natürlich schon völlig, dass es absolut nicht auf die Bibel gründet. Das wird auch wirklich ganz bizarr. Also es gibt da so Fernsehprediger und ein sehr bekannter ist ein Herr Kenneth Copeland aus den USA. Ich habe also ein kurzes Video gesehen, wo er dann wirklich vor einer riesigen Masse von Menschen sitzt, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, und sich an den Kopf fasst und spricht auf Englisch, Bald spots, I call you go. Kahle Stellen, ich gebiete euch, verschwindet. Und dann sieht man diesen Raum voll von Leuten, die sich auch auf ihren Kopf fassen und versuchen, durch genug Glauben zu erzwingen, dass doch der Haarausfall wieder rückgängig gemacht wird. Irre. Ja. Aber natürlich werden nicht alle so irre, die das vertreten. Aber der Kern der Sache ist eben der. Aus diesem Vers wird geschlussfolgert, okay, wenn Glaube scheinbar das Mittel ist, dass mein Gebet, oder sagen wir es anders, der Glaube wird reduziert auf das reine subjektive Empfinden des Glaubens. Also ist die Überzeugung, wenn ich es schaffe, in mir subjektiv den Glauben irgendwie zu erzeugen, dann wird passieren, was ich sage. Und das ist nicht wahr. Das ist nicht der Glaube, von dem der Herr hier spricht. Einfach nur das, was subjektiv ich schaffe, in mir zu erzeugen. Wahrer Glaube, oder allgemein Glaube hat in sich erstmal eigentlich keine Kraft. Durch Vorstellungskraft kann ich nichts ins Dasein sprechen, wie es manchmal dann auch genannt wird. Glaube kann uns nur mit der Kraft Gottes verbinden. Und zwar da, wo Gott uns Grund gegeben hat, zu glauben, in seinem Wort. Und das beste Beispiel ist die Erlösung. Wir werden errettet aus Glauben, nicht wahr? Aber wir schaffen mit unserem Glauben nicht die Erlösung. Die Kraft für unsere Erlösung hat Christus am Kreuz vollbracht. Aber im Glauben nehmen wir das in Anspruch, wofür Gott uns Grundlage gegeben hat, zu glauben. Und so wird tatsächlich die Kraft Gottes wirksam an uns und wir erfahren Sündenvergebung und ewiges Heil durch den Glauben. Also, wir können nichts erzwingen. Prinzip 4. Die Kehrseite davon ist nun das, was ich als fünftes Prinzip nenne. Glaube muss auf der Bibel gründen. Glaube ist eben nicht nur, also weil jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, das ist nicht der Glaube, was ist er dann? Es ist nicht nur ein subjektives Gefühl, echter Glaube ist die Inanspruchnahme einer Zusage Gottes. Ja, und wenn wir nun gehen wir natürlich auf die Suche in die Schrift und schauen, okay, ja, was hat der Herr uns denn zugesagt? Und ich möchte einfach mal zwei Dinge vorlesen, Johannes 14, 13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Johannes 14, 13. Eine andere Verheißung, die sich speziell auf das Gebet bezieht. 1. Johannes 5, 14 und 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Dass wir von ihm erbeten haben. Also hier werden uns eben zwei Dinge genannt. In Johannes 14, bitten nach seinem Willen. In 1. Johannes 5, nee, andersrum. In Johannes 14, im Namen Jesu. In 1. Johannes 5, bitten nach seinem Willen. Ja, wir brauchen also eine gewisse, ja, oder eine Grundlage zu glauben, dass eine Sache Gottes Willen ist, dass etwas im Namen Jesu erbeten werden kann. Und eigentlich, wie schon gesagt, ja, woher bekommen wir das? Eben aus dem Wort Gottes, indem wir den Herrn im Wort Gottes kennenlernen. Deshalb sagt eine andere Gebetsverheißung in Johannes 15, 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Also, ihr in mir bleiben, das spricht ja von dieser beständigen Beziehung zu dem Herrn. Und dann, und meine Worte in euch, wenn meine Worte euch durchdringen und euch prägen, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Weil dann, was ihr wollt, sein wird, was ich will. Also, Glaube muss sich, ja, wir haben dann Grund zu glauben, wenn wir Grund haben, zu glauben, dass etwas dem Willen des Herrn und im Namen des Herrn gebetet werden kann. Und diese Gewissheit bekommen wir durch nichts, außer durch das Wort Gottes. Georg Müller hat mal gesagt, das muss ich jetzt auswendig sagen, das habe ich vergessen reinzuschreiben, Glaube oder Gebet ohne das Wort Gottes ist zu 99% Halluzination oder Einbildung. Nur das Wort kann uns wirklich Grundlage geben, etwas zu glauben. So, nun stellt sich aber natürlich die Frage, wie wird das jetzt praktisch? Wie kann daraus ein ganz konkretes Gebetsanliegen werden? Wie kann ich dahin kommen, diese einfach auch Gewissheit zu haben, dass etwas nach Gottes Willen gebetet ist? Und ich möchte es in drei Punkten ausdrücken. Wir müssen erstmal nach Zusagen und Ermutigungen im Wort suchen. Dann meine eigene Einstellung und Motive für das Gebet überprüfen und dann auch zuletzt Ausschau halten, wie der Herr handelt. Ich möchte dafür zwei kurze Beispiele nennen. Das eine ist der schon besagte Georg Müller. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass zudem sein Lebenswerk allen im Großen und Ganzen bekannt ist. Wie schon gesagt, er hat Waisenhäuser gebaut, er lebte in einer Zeit in England, in der das ganz schlimm war mit vielen Waisenkindern. Und hat natürlich, wie viele andere auch, dann ein Waisenhaus gegründet, aber halt ohne festen Unterstützerkreis, sondern aus dem Glauben, Gott wird uns unsere Nöte erfüllen. Ja, und worauf gründete er das? Erstmal konnte er sich bauen auf die Verheißung aus Matthäus 6, dass der Herr seine Diener unterstützt, nicht unterstützt, versorgt. Er konnte auch aus Gottes Wort die Gewissheit erlangen, dass es gut ist, sich um Waisen zu kümmern, denn im Alten Testament gab es viele Verordnungen, die zeigen, dass damals das alttestamentliche Gottesvolk oder allgemein das Volk Gottes, Israel, die Verantwortung hat, sich um Waisen zu kümmern. Er wusste, dass es Gott wohlgefällig ist. Dann, und das schließe ich nun daraus, dass er das selbst, also Georg Müller hat auch so 5 Punkte aufgelistet für erhörliches Gebet. Und einer davon war, dass mit dieser Selbstprüfung, Prüfung der eigenen Motive, also können wir davon ausgehen, dass er das auch selbst tat, dass es ihm eben nicht um Selbstdarstellung ging. Und dann sehen wir auch in seiner Biografie, er fing nun an zu beten und Ausschau zu halten. Und er durfte erleben, okay, es kommt wirklich Geld. Der Herr reagiert, indem er Menschen schickt, die geben. Und das Ergebnis des Ganzen ist eben bekannt. Ein anderes Beispiel möchte ich von mir nennen. Also ich habe da jetzt nicht so tolle Sachen weiterzugeben, aber ist vielleicht auch ganz gut, wenn mal niedrigeres Niveau auch angesprochen wird. Gerade eben auch im Ringen um ein, einfach um ein, einerseits um Nachfolge und ein Gebetsleben, das dem Herrn gefällt, lag es mir irgendwann am Herzen, einerseits für natürlich dem Herrn, vom Herrn zu erzählen und dann auch zu beten, dass der Herr mir Gelegenheiten gibt. Und ja, das konnte ich natürlich darauf gründen, dass der Herr will, dass ich von ihm weitererzähle. Na, dass ich auch weiß, dass er die Dinge lenkt, also kann er mir Gelegenheiten geben. Ich weiß aber auch, dass es Gott gefällt, Gebet zu erhören und wenn ich ihm dafür danke, also habe ich für eine konkrete Zahl gebetet. Das muss man nicht, aber es lag mir da halt am Herzen. Und die Zahl, auf der sich mein Glaube eingependelt hat, was ich, war 2. Herr, gib mir 2 Gelegenheiten pro Woche von dir oder mindestens, um von dir zu erzählen. Und ich durfte dann wirklich ein paar Wochen erleben, wie es wirklich auch über, ich nenne es jetzt mal, unnormal gute Gelegenheiten gab. Ein paar Wochen am Stück. Natürlich, dem haben gedankt. Und ich erzähle es jetzt wegen dem Punkt der Selbstprüfung, denn irgendwann hat es aufgehört. Also nicht nach einem halben Jahr, sondern nach ein paar Wochen. Und ein Fehler war, dass ich das irgendwie zu lang gebraucht habe, dann mich zu reflektieren und auch zu fragen, Herr, warum gefällt es dir gerade nicht mehr? Natürlich, die erste Woche sagt man, okay, es war jetzt vielleicht einfach nicht dran. Ne? Ich bin ja auch zum Arbeiten da und nicht nur zum Evangelisieren. Aber ich habe dann recht lang gebraucht, mich zu reflektieren und irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich überzeugt bin, ich habe meine Ansprüche an eine Gelegenheit einfach falsch gesetzt. Und dass damit eigentlich innerlich der Wunsch und der Anspruch verbunden war, Herr, mach es mir doch 2-mal die Woche mindestens einfach von dir zu erzählen. Sodass es nicht unangenehm ist und ich definitiv nur positives Feedback bekomme. Das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich dann erkennen müssen, das war in meinem Herzen. Und ich erzähle es eben deshalb, das zeigt eben, wie auch die Selbstprüfung eben einfach ein wichtiger Teil ist, um dann auch zu erkennen, inwiefern das jetzt Gott gefällt oder nicht. Denn wenn etwas in uns nicht stimmt mit dieser Bitte, dann kann auch das Hindernis sein für eine Erhörung. Aber ich fand das großartig, denn das hat mir auch gezeigt, dass so ein bewusst gelebtes Gebetsleben einen eben auch in der Beziehung zum Herrn letztlich stärkt. Weil ich durfte dadurch etwas über mein Herz erfahren. Und so treibt uns eben dieser Anspruch, wirklich Gott im Gebet zu suchen und der Wunsch von ihm erhört zu werden, eben dahin, seinen Willen besser zu verstehen und auch uns selbst besser kennenzulernen. Und das ist großartig. Ein weiterer Grund, das wirklich zu erstreben. Genau. Also das war jetzt Prinzip 5. Gebet muss auf Gottes Wort gründen. Und das, wie ich meine, dass das geschehen kann. Dann ein weiteres Prinzip. Das habe ich nun einfach daraus gezogen, dass eben auch aus dieser Frage, okay, was ist genau Glaube? Und das 6. Prinzip habe ich für mich genannt, Glaube ist auch eine Entscheidung. Wenn ich jetzt so anfange, dass ich sage, okay, ich rate meine Anliegen nicht nur runter, ich nehme bewusst Zeit, nehme mir ein Beispiel, ich fange an, wieder für einen Angehörigen zu beten, frage mich dann, okay, inwiefern ist es denn Gottes Wille, dieses Gebet zu erhören? Ich finde Ermutigung, zum Beispiel in der Aussage, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Hier erkenne ich schon mal, dass es definitiv auch der Wille Gottes ist, dass diese Person umkehrt. Ich erkenne, dass der Herr jedes Herz ändern kann und auch muss. Ich erkenne eben auch, treffe auf die besagten Gebetsverheißungen und erkenne, ja Gott, es gefällt ihm auch, Gebete zu erhören. Ich bin überzeugt, dass allein die Tatsache, dass ich für eine Person beständig bete, schon ein großer Grund ist, zu glauben, dass der Herr diese Person auch retten möchte. Denn scheinbar hat er einen Beter senden wollen, nämlich mich, mindestens. Und so stehe ich da dann da mit einem Gewissen, mit einer Grundlage zu Zuversicht und zur Ermutigung. Aber dann gucke ich eben weiter und sehe auf der anderen Seite, okay, aber diese Person ist völlig verstockt. Ich habe viel falsch gemacht, sie hat kein Interesse, noch nie, reagiert nur abweisend. Und habe dann auf einmal in der anderen Hand auch lauter Grund zum Zweifel. Und hier, denke ich, müssen wir uns auch bewusst sein, es ist nun auch eine Entscheidung, ob ich mich dem Zweifel hingebe oder dem Grund zu glauben, den mir Gottes Wort gibt. Ich denke, das sieht man sehr deutlich. Ich lese es jetzt nicht vor und schlage es nicht, ja, und lege es nicht extra aus, aber wir hatten ja auch schon mal die Geschichte von dem besessenen Knaben und dem Vater, der für ihn betet. Und ja, der Vater dann eben bittet, Herr, wenn du etwas kannst, so heile ihn. Und Jesus sagt eben, ja, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und der Mann antwortet, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Hier sehen wir diesen inneren Kampf zwischen Zweifel und Glaube und diese Entscheidung, ich glaube. Ich sage Nein zu meinen Zweifeln und erfasse die Ermutigung, die mir dein Wort gibt. Also, sechstens, Glaube ist auch eine Entscheidung. Und dann noch ein letztes zu diesem Teil mit dem Gebet im Glauben. Prinzip 7 nenne ich, Gottes Geist wirkt den Glauben. Ja, wie komme ich jetzt darauf? Der Herr macht hier schon beschreibt hier schon einen sehr starken Glauben. Ja, er spricht von einem sehr festen Glauben. Wenn du wirklich glaubst und nicht zweifelst, so wird es dir zuteil werden. Oder weiter unten, Vers 24, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Wer eine Elberfelder hat, wird lesen, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Nochmal stärker. Ist eine Textvariante. Ich konnte nicht ganz verschließen, wäre jetzt, denke ich, die richtige ist. In diesem Teil kann es gut sein, dass die Elberfelder auch die richtige ist, weil das passt auch sehr zum hebräischen Sprachgebrauch eben, dass diese Vergangenheit Beschreibung einfach von einer ganz besonderen Sicherheit zeigt. Also, wie können wir mit dieser Sicherheit glauben, dass wir es wirklich empfangen oder empfangen haben? Und hier müssen wir eben letztlich sagen, das können wir nicht erzwingen. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht zu erstreben. Wie vorher, ich kann diesen Glauben nicht einfach erzwingen. Ich kann beten und die Ermutigung in Gottes Wort suchen, aber es kann auch sein, oder der Herr wird auch, je mehr wir beten, unseren Glauben nähren. Und das kann auch wirklich zu so einer Sicherheit führen, und da haben wir viele Beispiele in der Kirchengeschichte, dass es wirklich zu einer richtigen Gewissheit wird. Ich möchte ein Beispiel mal dazu vorlesen. Wahrscheinlich kennen auch viele von euch Hudson Taylor. Und es geht hier nicht um ihn, sondern um seine Bekehrung. Ich lese es einmal vor. Hudson Taylors Mutter betete viel zu Gott, dass er ihren Sohn bekehren möchte. Einmal war sie verreist. An einem Nachmittag ging sie in ihr Zimmer und rang stundenlang im Gebet, bis sie zuletzt nicht länger beten, sondern nur Gott preisen konnte für das, was der Geist Gottes ihr bezeugt hat, die Bekehrung ihres einzigen Sohnes. Als sie nach 14 Tagen zurückkehrte, sagte ihr Hudson Taylor, dass er eine gute Nachricht für sie habe. Und dann heißt es, Zitat von ihm, ich höre jetzt noch, wie meine Mutter zu mir sagte, ich weiß, mein Junge, ich habe mich schon seit 14 Tagen gefreut auf die frohe Nachricht, die du mir heute bringst. Das ist eine großartige Gewissheit, die der Herr hier geschenkt hat. Aber noch eine andere Geschichte dazu. Das ist jetzt wieder niedrigeres Level, das bin jetzt wieder ich. Ich habe wieder einem Arbeitskollegen, ich war dabei, ihm vom Herrn zu erzählen. Und währenddessen hat er mir gesagt, dass seine Tochter eben krank ist. Ja, das hat ihm schon zu schaffen gemacht. Sie hatte einen Husten, aber so, der kam immer wieder plötzlich, auch mitten in der Nacht. Und der war so stark, bis sie erbrochen hat. Habe ich noch nie gehört, dass man so einen Husten haben kann. Und das ging jede Nacht. Und ich habe halt einfach gesagt, okay, ich bete dafür. Und an diesem Mittag kann ich auch sagen, ich hatte schon besonderen Freimut zu glauben, dass der Herr dieses Gebet erhören wird. Und war dann auch nicht wirklich überrascht, als er mir dann am nächsten Tag gesagt hat, boah, das war jetzt echt das erste Mal nicht seit langem in dieser Nacht. Und ja, kann ich auch sagen, okay, bin ich dankbar, der Herr hat es mir so einfach auch mich gesegnet mit dem Glauben. Allerdings in meinem Fall war es dann so, das hielt, glaube ich, etwa 2 Wochen und dann kam es wieder. Und dann stand ich da, ja, jetzt Moment, wie kann das jetzt sein? Ich weiß bis heute nicht, warum Gott es so geführt hat. Aber es hat doch auch irgendwo gelehrt, auch mit Demut an das Ganze ranzugehen. Und jetzt nicht anzufangen, hier eine... Ja, ich war dann schon in der Versuchung, mich auch fast schon zu ärgern, warum Gott es jetzt so macht. Ja? Aber es ist eben doch nicht... Ja, also wir müssen uns doch davor hüten, hier eine prophetische Gewissheit zu ergreifen, sondern einfach mit Demut auch anzunehmen, wenn der Herr uns befähigt zu glauben, weiterbeten, die Zuversicht zu ergreifen, die uns Gottes Wort gibt und dann eben dran zu bleiben, bis er das Gebet erhört. Genau, also der Geist, Gott schenkt Glaube. Jetzt gibt es einen kleinen Bruch, eben das 8. Gebet und Vergebungsbereitschaft. Jetzt hat uns der Herr etwas vorgestellt, was nötig ist, dass Gebet wirksam ist. Ja, der Herr erhört auch oft Gebete, die nicht so von Glauben durchdrängt sind, aber er will ihn eigentlich sehen. Deshalb wird er es lieber erhören, wenn wir im Glauben beten. Nur um hier keine Absolutheit zu verlangen. Ja, also das war auch so eine Furcht, die ich übrigens im Herzen hatte. Es soll nicht das Gebet zu einem Krampf machen. Oh, ich muss jetzt irgendwie den Glauben bekommen. Nein, wie gesagt, den können wir ja nicht mal erzwingen. Wir sollen beten, wir sollen die Ermutigung suchen, wir sollen Ausschau halten. Aber dann eben auch einfach... Ja, also es soll nicht zu etwas Schwierigem werden. Es bleibt, wir bringen unsere Bitten vor Gott und hoffen auf die Erhörung und danken ihm, wenn er sie gibt. Also, aber dennoch, der Glaube etwas, was Gebet wohlgefällig macht. Aber nun etwas, was Gebet unwirksam macht. Ja, das ist das 8. Prinzip, eine getrübte Beziehung zu Gott macht Gebet unwirksam. Er sagt, Vers 25, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Ja, ich hatte gesagt, wenn wir Gott wohlgefällig beten, dann beten wir immer in dem Glauben, dass wir Sünder sind und allein durch Christus die Vergebung haben und versöhnt sind mit Gott. Aber aus diesem Glauben entspringt eben auch ein Anspruch an uns. Nämlich, dass in dem Maß, wie wir Vergebung bekommen haben, auch anderen vergeben. Wenn der Herr hier sagt, dass Gott jemandem nicht die Verfehlungen vergibt, in Vers 26, wenn wir nicht vergeben, dann heißt das nicht, dass die Person dann ewig verloren gehen wird. Aber dann heißt das, dass in diesem Moment etwas zwischen mir und Gott steht. Nämlich meine fehlende Vergebungsbereitschaft. Wir brauchen die Vergebung zur ewigen Rettung, aber gleichzeitig ist es auch nötig, unsere Verfehlungen regelmäßig vor den Herrn zu bringen. Und so immer wieder die Vergebung zu erlangen, damit die Vater-Kind-Beziehung zu Gott ungetrübt ist. Und so ist es hier gemeint. Also man könnte in anderen Worten sagen, dass wenn der Herr gewissermaßen sagt, Moment, du wirst jetzt trotz aller Schuld von mir mit Vergebung behandelt werden, bist aber selbst nicht bereit, deinem Nächsten zu vergeben. Nein, erst musst auch du vergeben. Das ist die Botschaft, die hieraus abgeleitet werden kann. Fehlende Vergebungsbereitschaft nimmt uns nicht unser Heil, aber sie steht zwischen uns und Gott. Ja, wenn wir diesen Anspruch jetzt anerkennen, dann fließt natürlich die Frage, okay, was heißt das jetzt? Ja, was verlangt das jetzt genau von mir? Dazu ein paar Worte über Vergebung. Vergebung finde ich am besten beschrieben damit, dass es ein dreifaches Versprechen ist. Ja, Vergebung ist kein Gefühl. Vergeben habe ich nicht erst dann, wenn ich es wörtlich vergessen habe, aber wenn ich sage, ich vergebe dir jetzt, dann gebe ich dir drei Versprechen. dann verspreche ich dir, ich werde das nicht mehr vor dir hochholen, um es dir vorzuhalten. Ich werde es nicht mehr vor anderen hochholen, um über dich zu lästern und dich anzuklagen. Und ich werde es nicht mehr in mir hochholen, um darum zu kreisen und zu grollen. Vielleicht ist mein Herz noch, ist noch Ärger in meinem Herzen. Das kann ich nicht immer gleich ändern. Aber ich kann dir diese Versprechen geben. Vielleicht kommt es mir noch immer wieder hoch, aber ich kann dir versprechen, ich werde es nicht hochholen und ich werde es bekämpfen, wenn es hochkommt. Das ist Vergebung. Und deshalb können wir auch vergeben. Diese Versprechen können wir geben. Auch unabhängig der Empfindungen. Nun, ja, noch ein weiterer Zusatzgedanke. Die meisten Sünden sollten wir komplett so vergeben. Auch ohne Entschuldigung. Es gibt natürlich manche Sünden, das lehrt uns die Schrift, da ist es angemessen, dass hier eine Versöhnung stattfinden muss, dass ich die Person konfrontiere und erwarte, dass die Person um Vergebung bittet. Ich schlage es jetzt nicht extra auf, aber da haben wir auch Stellen dazu. In manchen Fällen ist das angebracht. Aber hier spricht der Herr ganz allgemein davon, wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Und daraus schließe ich und viele andere, hier ist eben zuallererst diese innere Vergebungsbereitschaft gemeint. Vieles muss komplett vergeben werden. Bei manchen kann ich dir nicht versprechen, ich werde es dir gegenüber nie ansprechen, denn ich sollte dich vielleicht noch darauf ansprechen. Aber ich kann dir zumindest versprechen, ich werde nicht mehr darüber grollen oder darum kreisen. Ich werde innerlich eine Haltung der Vergebung einnehmen. Und das fordert eben der Herr allgemein, wenn wir beten. Und wenn wir es nicht tun, dann steht das zwischen uns und Gott und will ausgeräumt werden. Ja, und auch dadurch ist das natürlich ein weiterer Punkt, der uns zu einem bewussteren Gebetsleben zwingt. Ja, das zwingt uns eben dazu, dass wir nicht einfach hergehen und unsere Anliegen runterrattern, sondern erstmal fragen, natürlich, es wäre auch noch viel darüber zu sprechen, dass auch Anbetung und Danksagung ihren Raum im Gebet brauchen, aber eben auch dann diese Selbstprüfung. Dieses Stillwerden und sich fragen, ist da etwas? Habe ich Groll in meinem Herzen gegen irgendwen? Herr, zeig es mir auf. Und noch eine weitere Sache möchte ich nennen. Der Herr spricht hier speziell von Vergebungsbereitschaft. Ich habe allgemeiner gesprochen, eine getrübte Beziehung zu Gott macht Gebet unwirksam. Denn wir lernen auch aus dem Wort, dass auch unbereute Sünde allgemein zwischen uns und Gott steht. Nicht allgemein Sünde, aber unbereute Sünde. Ja, das heißt in Sprüche 28,9, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. So, wenn ich ins Gebet bete, mit der bewussten Entscheidung, ich will sündigen. Natürlich kommen wir immer mit dem unangenehmen Wissen, ich weiß leider, ich werde wieder sündigen, solange ich auf Erden bin. Aber das ist etwas anderes wie, ich habe mich entschlossen, eine Sünde zu tun. Ich bereue eine Sünde nicht. Ja, und in dieser Situation spricht auch 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja. So müssen wir vergeben und auch Vergebung suchen, bevor wir erhörlich vor Gott treten können. Genau. Dazu nur noch der Gedanke, also wie gesagt, das fordert von uns Selbstprüfung. Es wäre aber nicht richtig, nun in eine Endlosschleife der Selbstprüfung zu verfallen. Ich bin überzeugt, wenn wir kurz in uns gehen und auch den Herrn bitten, zeige auf, wenn da etwas ist, wovon du willst, dass ich vergebe oder deine Vergebung suche und uns dann wirklich ehrlich fragen und der Herr uns nichts aufzeigt, dann bin ich auch überzeugt, können wir dann auch freimütig beten. Ja. Und nicht die ganze Zeit suchen, oh, oder ist da etwas, habe ich da was vergessen? Oder, ja. David selber betet ja, Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von ihnen. Auch die nicht erkannt sind. Genau. So, dann komme ich jetzt einfach abrupt zum Ende. Das war mein achtes Prinzip und damit alle acht. Ich lese sie nochmal vor. Bete mit Erwartungshaltung. Zweitens, glaube an den wahren Gott in Christus. Drittens, rechne mit Gottes Möglichkeiten. Viertens, du kannst nichts erzwingen. Fünftens, dein Gebet muss auf Gottes Wort gegründet sein. Sechstens, Glaube ist auch eine Entscheidung. Siebtens, Gottes Geist wirkt Glauben. Achtens, eine getrübte Beziehung zu Gott macht Gebet unwirksam. Ich hoffe, dass euch das auch eine Ermutigung ist zu einem intensiveren Gebetsleben. Und eine Sache noch, ein Gedanke, der auch mich ermutigt hat. Die Tatsache, dass der Herr uns all diese Verheißungen gibt, zeigt uns auch, Gott will, dass wir beten und Erhörung finden. Und er dadurch gepriesen wird. Das wollen nicht nur wir, das will auch er. Aber dafür müssen wir eben ihn auf die rechte Art suchen und zu ihm hinwachsen. Und dann wird das Ganze unsere Beziehung zum Herrn vertiefen und ihm Ehre machen. Uns Gottes Segen dazu.